Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mehrspieler-Podcasts. Heute mal wieder, wie immer eigentlich, mit Max, der anscheinend nichts Besseres zu tun hat, als ständig mit mir zu reden. Hallo Max.
Ja, hallo. Überhaupt nichts Besseres. So sind wir Gamer.
So sind wir Gamer. Wenn wir nicht spielen, reden wir. Es ist schrecklich. Zum Glück lassen wir unseren Frust nicht in irgendwelchen Internetforen raus.
Noch nicht. Das kommt dann, wenn wir rausfinden, wenn wir tatsächlich mal Google Analytics oder hier Jetpack und alles anschmeißen und sehen, keine Sau hört uns zu.
Deswegen machen wir das nicht und stürmen einfach blind weiter auf den Weg, den wir eingeschlagen haben.
Wir sind, wenn ich kurz rein darf, wir sind
die Sonnenkirots. Du hast meine Überleitung versaut gerade. Ich hätte die beste Überleitung ever. Oh,
dann setz noch mal,
Nein, setz noch mal
neu an. Sorry.
Wir sind die Donkey Hots.
Setz noch mal neu an.
Mach es okay. Blind und trotzdem sehenden Auges auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben. In etwa so, wie die AAA-Größen der Videospielindustrie, als da wären beispielsweise Ubisoft, EA, Bethesda, Sony, Microsoft. Und man fragt sich, wo die Reise hingeht. Das Problem scheint nämlich zu sein, und das bestätigen auch Interviews mit Leuten innerhalb der Branche aus kleineren Entwicklerstudios, die den Eindruck haben, dass es mittlerweile fast nur noch zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man ist ein großer, millionenschwerer AAA-Hersteller oder ein kleines Indie-Studio mit weniger als 20 Leuten, das mal eben halt per Glück ein Hit produziert. Der ganze Mittelbau der Videospieleindustrie scheint langsam tatsächlich aufgefressen zu werden von den großen Titeln.
Ja, ein gutes Beispiel dafür wäre ja, was mir gerade noch so einfällt, wäre eben dieses für einige Dilemma Beyond Good and Evil 2, das Spiel, das wir nie bekommen werden, weil es nicht groß genug war. Also weil der erste Teil nicht groß genug war, dass er sich in Zeiten des AAA-Wahns, also wenn du ein großes 3D-Spiel auf Konsole, PC und sonstigen bist und kein Mobilspiel oder Browserspiel oder was auf einer Unity einfach mal mit der Unity Engine auch gebastelt werden kann, haben wir in der letzten Sendung drüber gesprochen, unter anderem Spiele wie Hearthstone oder vorletzte Sendung, Verzeihung. Dann heißt es halt ganz schnell, dass die Reißleine gezogen wird und dass es nicht reicht. Also unter anderem gibt's ja die Aussage eben von einem dieser in Anführungszeichen noch, aber auch nur streng genommen und im Grunde auch schon nicht mehr diesen Mittelstudios wie Avalanche, die für Square Enix oder im Auftrag von Square Enix oder unter deren Schirmherrschaft, wie man es nennen will, Square Enix ist halt Publisher, sie sind der Entwickler. Da kann man ja nie so genau sehen, wer da jetzt welche Fäden am Ende in der Hand hält. Da gibt es unter anderem die Aussage, ja, wenn du so einen Titel machst wie Just Cause 3, dann ist die Ansage, lande unter den 10 erfolgreichsten Titeln. Du machst den großen Umsatz oder du kannst es vergessen und zumachen. Der große Titel als einfacher Prestigetitel wird seltener und seltener und seltener.
Was auch verständlich ist, weil diese Titel immer mehr Geld einfach verschlingen, weil sie eben so riesig sein müssen. Ja, das sind ja Geld in Millionenhöhe, also in nicht einfach im sechsstelligen, siebenstelligen, das sind im achtstelligen Bereich, also 20, 30, 50 Millionen, die in diese Titel reingesteckt werden müssen, damit sie entsprechend groß und bombastisch sind. Wobei man sagen muss, dass die Gesamtkosten auch dann immer das Marketingbudget beinhalten, was ebenfalls unheimlich riesig ist bei vielen Titeln. Also wenn du überlegst, wie viel Trailer es für viele, viele Spiele gibt.
Denk einfach Destiny, was für Geld in Destiny gesteckt wurde.
Zum Beispiel, ja. Und das Problem ist, dass eben so mittlere Entwicklungsstudien wie eben Avalanche, aber dazu gehören beispielsweise auch Obsidian, dazu gehört Gearbox, dazu gehört Machine Games aus Schweden, die jetzt eben einen großen Hit gelandet haben mit Wolfenstein The New Order. In Deutschland könnte man das vergleichen, meiner Meinung nach, so ein bisschen mit Dedalic oder mit Piranha Games, die für verschiedene Publisher arbeiten. Dass es denen zunehmend schwerfällt, im Grunde genommen wirklich ihre Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Weil sie natürlich immer Gefahr laufen, wenn halt der nächste Titel nicht funktioniert, werden sie entweder aufgekauft, ja, oder müssen halt pleite gehen. Und das ist ein großes Risiko für diese Unternehmen, was aber gleichzeitig nämlich dann dazu führt, und das ist mein Hauptproblem mit dieser Situation, dass ich befürchte, dass wir dadurch effektiv schlechtere, weniger kreative Spiele bekommen werden.
Das, also was mich noch stört, gerade auf der finanziellen Seite, was du ja richtig sagst, ist dieses Prinzip von wie viel, das, was sich da verändert hat finanziell, wie viel Geld du inzwischen in so ein Spiel reinstecken musst, weil du ja viel mehr Aufwand benötigt, heute ein Top-Spiel zu machen im Vergleich zu früher. Ja, die Technik war nicht so weit, aber auch im Vergleich ging es nun mal um einiges schneller, Super Mario Island oder Final Fantasy VIII zu programmieren, komplett, als dass man da versucht, ein Spiel mit 1080p und sonst wie vielen Frames pro Sekunde hinzubekommen. Das ist ein viel größerer Aufwand, auch schon allein auf der technischen Seite. Da kommt jetzt halt so ein zweischneidiges Schwert, woran man auf den ersten Blick vielleicht erst noch mit den Fans und den Spielern die Schuld geben will, wo allerdings die Publisher und teilweise auch die Entwickler genauso dran schuld sind. Wir hatten, als wir über No Man's Sky gesprochen haben, über das böse, böse Wort Hype gesprochen. Und als zum Beispiel auch die neueste Konsolengeneration, jetzt mit PS4, Xbox One, eingeführt wurde, worum ging's, dass alles so toll und realistisch und noch besser und sonst wie aussehen kann. Du liest auch immer wieder bei neueren Spielen, dass Leute sagen, oh ja, da ist dieser neue AAA-Titel, aber weißt du, wirklich viel besser als ein Spiel von 2012 sieht das jetzt nicht aus. Und dass die Leute so drauf sind, liegt eben auch daran, dass das ja gefördert wird von der PR-Seite und vom Marketing her. Es wird dieser Kriegsschauplatz, der die Spiele so unglaublich teuer und aufwendig macht, wird ja selber angeheizt von der Entwicklerseite.
Ja, oder du versuchst. Ja, auf jeden Fall. Also die technische Seite spielt da eine ganz große Rolle. Ich denke gerade zurück an einen Artikel, den ich mal gelesen habe über COD Blobs 2, glaube ich, war das, wo der Autor meinte, es ist faszinierend zu sehen, wie detailreich diese Welt ist, die sie gestaltet haben. Und umso erdrückender ist es eigentlich, die Erkenntnis, dass du noch nicht mal in dieser Welt spielen kannst, sondern dass sie nur dafür über da ist, dass du einen tollen Ausblick hast, wenn du mit deinem Helikopter da drüber fährst, um anschließend in irgendwelchen Tunnel-Arenen eine bessere Schießbude zu haben. Und das ist genau der Punkt. Es müssen so viele, man nennt das im Entwicklungsbereich Assets erstellt werden, ja? Vom Gesamtlevel hin bis zur kleinen Flasche, die irgendwo auf einer Theke steht, muss das ja alles erstellt werden. Und das ist einfach eine Riesenmenge an Arbeit, die da natürlich drinsteckt, was zum einen Ehrfurcht gebieten ist, zum anderen aber auch sagt, muss das eigentlich sein? Es ist letztlich ein Videospiel und es geht, natürlich ist das ein Staunenswert, wenn du sagen kannst, es ist wie im wahren Leben, aber es wird halt nie wie im wahren Leben sein. Wir wollen auch eigentlich nicht, dass es wie im wahren Leben ist. Und deswegen ist die Frage, dieser Detailreichtum sein, muss es sein, dass wir uns mit den Videospielen am Fotorealismus orientieren? Also wenn es um die technische, um die grafische Seite geht. Und da muss ich einfach sagen, nein. Also ein Spiel wie XCOM beispielsweise, das ja eine sehr stilisierte Grafik hat, wäre genauso super, wenn es noch ein bisschen comichafter wäre. Es wäre aber genauso super, wenn es noch ein bisschen fotorealistischer wäre. Also da funktioniert ja wirklich das Spieldesign, die Spielmechanik und nicht unbedingt die Grafik.
Also ich meine, gerade interessant ist es halt auch, weil die Aussage unter anderem mit diesem, ja, man hat schon diesen Druck und es ist schwer, nicht in dieses, also im Interview mit dem, mit einigen, ich weiß nicht, ob einigen oder einer Person, ist ja jetzt nicht so wichtig, von Avalanche Studios, ist halt auch die Aussage.
Mit einer Person.
Mit dem Gründer, okay. Geht es ja auch um dieses, wir versuchen diese Work-Life-Balance zu halten. Wir wollen uns nie als wirkliche Firma verstehen, sondern wir wollen ein kreatives Studio sein. Und gleichzeitig ist aber genau ein Spiel wie Just Cause 3 ein Spiel, das heute gar nicht funktionieren kann, finanziell, wenn du es nicht als AAA-Titel anlegst. Denn Just Cause 3, auch wenn ich Just Cause 2 nicht gespielt habe und nur weiterhin die ehrfurchtsvolle Kritik von Yahtzee, der, glaube ich, in seinem Leben noch nie mehr Spaß mit einem Spiel hatte, im Kopf habe und auch vom Bildmaterial von Just Cause 3. Just Cause 3 ist genau dieses Mammutprojekt, was du ja eben umschrieben hast. Also zwar nicht fotorealistisch gesehen, aber dieses Spiel dermaßen viele Assets, weil ja alles zerstörbar sein muss, was nicht der Boden ist. Also in dieses Spiel spielt ja spielt wirklich mit dem Gedanken von Sandbox in seiner Reinform oder in der denkbaren technischen Reinform bisher, dass du einfach so ziemlich alles machen können sollst. Du siehst einen Gegenstand, dann kannst du ihn sehr wahrscheinlich auch mit deinem Scheiß Enterhaken irgendwo gegenschleudern. So, ob du jetzt eine Glasflasche irgendjemandem an den Kopf schleuderst oder drei Hubschrauber, die nochmal zusammen gegrabblehookt wurden, du sollst es tun können. Ist das tatsächlich notwendig? In dem Spiel tatsächlich mal ja, weil es ja das Prinzip ist, was rübergebracht werden soll, aber gleichzeitig muss man sich bewusst machen, wenn man sowas mit der Technik machen will, die derzeit angewendet werden kann, dann ist sowas unglaublich teuer. Und gleichzeitig, also ich sehe persönlich ja kein gutes Ende für Just Cause 3. Ich sehe nicht, diese Marke ist keine wirklich gestandene Marke. Es ist mir jetzt nicht bewusst, dass Just Cause 2 sich dermaßen gut verkauft hat. Und ich glaube nicht, dass Just Cause 3 sich so oft verkaufen wird.
Ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein Longseller wird, wie später dann auch Tomb Raider. Also, dass die Leute dann vielleicht nicht am Erscheinungstag zugreifen, sondern später. Was auch ein Aspekt ist, also wenn es das Spiel in Sales gibt beispielsweise. Und das ist, wie gesagt, auch ein Aspekt, auch sehr gravierend ist, dass die Spiele innerhalb der ersten beiden Wochen Top oder Flop sind. Ja, also entweder ja, haben sie ihren Umsatz gemacht, den sie machen sollen, oder die Marke ist am Arsch, weil sich keiner dafür interessiert anscheinend, weil es in den ersten zwei Wochen nicht funktioniert hat. Und das ist unheimlich kurzsichtig von den großen Namen. Und es entspricht auch nicht mehr so wirklich, wie heutzutage Videospiele konsumiert werden. Weil das ist ja auch ein Problem. Du hast diese großen Namen, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, mit ihren teuren Marken, die sich ja auch mehr oder weniger gegenseitig Konkurrenz machen. Du hast im November, hast du halt nicht Zeit für Ass Creed, für The Division, für Fallout 4 und für Doom. Jetzt als Beispiel, ja? Sondern ja, du hast klar. Zeit für eins, wenn du ein berufstätiger Mensch bist. Und selbst wenn du Studierender bist oder, weiß ich nicht, einen relativ laxen Job hast, hast du nicht Zeit, all diese Sachen zu spielen.
Besonders weil wir ja einen Markt jetzt hier noch gar nicht so explizit, wir haben ihn nur angedeutet, die Leute verbringen ja auch viel Zeit inzwischen mit mobilen Spielen und mit in Anführungszeichen vielen auch, nicht jedes Spiel ist ja ein, hier ist das Spiel, das hat 10 Stunden Story und dann ist es vorbei. Du hast Leute, die Shooter spielen, die meistens Online-Modi als Fokus haben, du hast gerne mal Spiele, die du mehr oder minder als Endlos-Spiele spielen kannst. Was jetzt eben deswegen Mobile- und Browser-Games, die ja oft als Freemium-Spiele genau darauf ausgelegt sind. Das heißt, genau wie du sagst, also man ist meistens sowieso mit Ongoing, mit fortlaufenden Spielen, die man immer sowieso nebenbei spielt, beschäftigt, dass gar nicht so viel Zeit bleibt, jetzt zu sagen, oh, jetzt spiele ich mal diese 4 Neuerscheinungen innerhalb von 2 Wochen oder einem Monat.
Absolut, und deswegen ist es völlig kurzsichtig zu sagen, dass eben diese ersten beiden Wochen oder auch nur die erste Woche entscheidend ist. Weil so wird einfach nicht mehr konsumiert. Heutige Konsumierende, um es politisch korrekt zu sagen, werden ja von so vielen Seiten bedrängt. Lies dieses Buch, hör diese Musik, zieh dir dieses Hörbuch rein, schau 5 Serien gleichzeitig und dann gibt's noch den neuen Blockbuster. Juhu, Star Wars Episode 8 im Dezember. Den musst du dir auch unbedingt angucken. Wir haben einfach nicht mehr zeitökonomisch so viel Möglichkeiten, einfach zu spielen. Deswegen finde ich, müssen die großen Firmen einfach sich eingestehen, dass Spiele heutzutage eine wesentlich langfristigere Investition sind und sich erst vielleicht nach einem Monat, nach 2, vielleicht auch erst nach einem halben Jahr wirklich groß rentieren.
Das, und das bringt mich dann zum nächsten Punkt, der mich auch, also der jetzt auch nichts Neues ist, der dann aber natürlich damit reinpasst, bei einem weiteren Interview mit, es tut mir jetzt wirklich leid, dass es der Publisher ist, Ubisoft, gab es ein Interview mit dem Executive Vice President. Ich hasse diesen Vornamen, weil ich ihn schlimm finde, sondern weil ich mir nie sicher bin, wie man ihn richtig ausspricht. Alain Corée, gehen wir jetzt mal davon aus, es tut mir wirklich leid, wenn ich seinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe, wo es darum geht, okay, AAA, unter anderem AAA, was ist die beste Route, die man nehmen kann? Und gut, wenn man sich die Spieler ansieht, dann scheint der Weg natürlich Sandbox/Open World zu sein, aber darum geht's mir gar nicht mal so sehr darin, sondern worum es mir geht, ist, dass die Hauptaussagen erst sind, was ich gut finde, dass er sagt, man kann mit Qualität Leute überzeugen. Wenn es darum geht, unsere westlich orientierten Spiele kommen jetzt auch in Japan immer besser an, dass er dann sagt, okay, es gibt ja immer mehr Regionen, die jetzt auch auf der Landkarte auftauchen, sie nennt Ungarn, Polen, als wo plötzlich viel mehr Gamer, viel mehr Spieler sind, mit denen man Umsatz machen kann. Und was ist der große Plan von Ubisoft? Richtig. Wir machen kleine Büros auf in diesen Ländern, um rauszufinden, was diese Leute spielen wollen. Was Ubisoft also macht, um tolle, neue, innovative Spiele zu machen, ist Fokusgruppen. Und wisst ihr, wie man garantiert keine interessanten Sachen macht? Mit fucking Fokusgruppen. Wenn du fucking Fokusgruppen, also zumindest so, wie sie meistens benutzt werden, nimmst, bekommst du am Ende genau diesen 8 bis 88 Jahre Mischmasch, den keiner haben will. Das beste Beispiel für die letzten Jahre ist die Souls-Reihe.
Absolut. Also kurzer Ausflug. Was mich sehr gefreut hat, ich habe das diese Woche verlinkt, und zwar die 50 besten Rollenspiele von Rock Paper Shotgun. Und ich spoil mal, Dark Souls ist auf Platz 1. Warum? Weil das eine neue Form von eine neue, aber auch geremixte Form von Rollenspiel ist. Und das hat mich echt gefreut, weil es eine sehr mutige, aber auch sehr nachvollziehbare Entscheidung war. Und damit hören wir am besten jetzt wieder damit auf, weil ich kann stundenlang über Dark Souls reden. Aber ich gebe dir recht, also diese Fokusgruppen haben mich auch gestört. Und was mich dabei gestört hat, auch bei diesem Interview, war, dass er immer wieder gesagt hat, was die Spieler wollen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das ein Prinzip ist, was zum Erfolg führt.
Wie du eben sagst. Für niemanden.
Für niemanden. Weder für die Spielerinnen und Spieler noch für die Unternehmen, weil das die Kreativität einschränkt. Weil das Wunderbare an diesem Medium Videospiel ist ja, dass du unheimlich viele Möglichkeiten hast, interaktiv zu werden. Und wenn man viele Leute fragt, was sie denn gern in einem Videospiel haben würden, kommen die meisten wahrscheinlich auf dieselben Punkte. Das heißt aber nicht, dass sie nur das spielen wollen, sondern dass ihnen das gerade,
nichts anderes.
Oder ihnen fällt gerade nichts anderes ein. Das kann ist von so vielen Faktoren abhängig, dass diese Fokusgruppen wirklich nicht viel Sinn ergeben. Was wichtiger wäre, dass Ubisoft wirklich ihre Büros vor Ort nimmt und dann einheimische Programmierer dransetzt und Game Designer dransetzt und sagt, entwerft ein Spiel.
Ja, weil ich glaube, das würde mehr Sinn machen, ja.
Ein Spiel aus Polen, beispielsweise The Witcher, kommt ja aus Polen von CD Projekt Red, und die haben da wirklich ihren eigenen kulturellen Touch mit reingebracht. Ja, ein Spiel wie The Witcher würde es in, Westeuropa nicht geben. Oder nimm Bohemia Interactive mit der Arma-Reihe. Ist auch, glaube ich, vom Stil her, ja, etwas, was man in Westeuropa so nicht gemacht hätte. Also ich finde, es sind wirklich, da gebe ich ja Herr Correa recht, es sind spannende Märkte, aber nicht um Spiele für die dortigen Spieler zu entwickeln, sondern es sind Märkte, die spannend sind, weil von dort tolle neue Spiele kommen können.
Denke ich auch, weil die Ideen noch nicht so ausgelutscht und abgenutzt sind. Anstatt sich frisches Blut zu holen, bringen sie ja einfach nur das alte Blut dorthin.
Oder zumindest besteht die Gefahr, ja.
Und ich meine, die Trends lassen sich ja sehen. Und da sind wir dann eben auch wieder bei der Aussage, die ist nicht Ubisoft-exklusiv. Die ist bei fast allen großen Publishern natürlich so. Eine Marke ist immer stärker als eine neue IP. Wobei natürlich du irgendwann in die Bredouille kommst, ja, du musst aber neue IPs machen, wenn du neue Marken entwickeln willst. Aber sobald eine Marke funktioniert, wird die ja gemolken. Und zwar gib ihm. Und dann wird sich oft auf denselben Spielprinzipien ausgeruht, weil, ja, die Leute wollen doch immer wieder dasselbe. Was aber auch wieder gut zu dem Punkt führt, den du gerade erwähnt hast mit, ja, wenn man die Leute fragt, sagen die auch, dass das toll war. Aber wenn du es 5-mal wiederholst, fällt halt auch irgendwann den Leuten auf, ja gut, aber das ist doch immer dasselbe. Und dann kann man den Leuten nochmal so oft sagen, ja, aber ihr habt doch immer gesagt, dass ihr das toll findet.
Ja, die besten Beispiele für diese Tretmühle sind im Call of Duty beispielsweise, also die ganzen Militärshooter, die ja wirklich ein Einheitsbrei mittlerweile sind, egal wie sehr sich Treyarch beziehungsweise die Überreste von Infinity Ward sich bemühen, da neue Szenarien aufzutun. Oder Assassin's Creed, ja, das auch mittlerweile im Grunde genommen nur dasselbe ist. Und bei Fallout 4 wird es denselben schalen Geschmack haben. Ich meine, die Bethesda-Spiele, Bethesda-Rollenspiele, sind auch mehr oder weniger alle nach demselben Prinzip gestrickt. Und das wird halt irgendwann schal.
Um für mich nochmal zurückzukommen zu dieser Mittelbaugeschichte. Ist nach all dem, was wir besprochen haben, aber auch eine legitime und schwierige Frage, wie kann man diesen Mittelbau am Leben halten? Wir haben, wenn ihr mal in einen anderen Podcast von uns reinhören wollt, zu Crowdfunding, schon mal drüber gesprochen, dass Kickstarter und Co. eine gute Alternative wären. Wir aber immer öfter sehen, dass jetzt eigentliche AAA-Games über Kickstarter sich funden lassen und die Nicht-AAA-Games, so Überraschungen wie, also positive Überraschungen wie Pillars of Eternity, Faster Than Light und dergleichen, scheinbar, zumindest in der Wahrnehmung, immer mehr die Ausnahme werden und wir öfter und öfter Kickstarter als Kickstarter für später von den großen gefundete Projekte sehen werden. Gleichzeitig, kann man im derzeitigen System mit, klingt wieder so groß genommen, muss man jetzt auch nicht übertreiben, aber Kapitalismus mit dem kommerziellen Ziel, das man ja hat als Publisher und der Gewinnmaximierung, warum sollte man einfach mal probieren, so ein Mittelbauspiel zu machen? Das ist die schwierige Frage und deswegen werde ich auch einfach mal weiter immer wieder feiern, wenn ein Publisher sich dazu hinreißen lässt, einfach sowas wie Just Cause 3 zu machen. Selbst wenn ich es nicht mögen werde, weil es Spielprinzipien sind, die nicht immer die gleiche Leier sind und nicht scheinbar nur auf irgendwelche Fokusgruppen abgerundet sind. Es ist hohl, aber es ist tatsächlich mal was anderes als das leider, glaube ich, finanziell mit erfolgreichste Spiel des letzten Jahres, Watch Dogs, das keiner wirklich gemocht hat. Aber jeder hat es gekauft.
Ja, warum hat es jeder gekauft? Weil alle sich davon erhofft haben, dass es das ist, was es versprochen hat zu sein, nur damit es am Ende es nicht ist, ist halt der Hype, ne? Der Hype wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum ich befürchte, dass das Ganze irgendwann mal so ein bisschen in sich zusammenfällt. Weil einfach keiner mehr diese sehr gleichförmigen Spiele kaufen wird. Es wird immer noch ein Riesengeschäft sein, Videospiele, aber es wird irgendwie stagnieren und vielleicht wird es wie Ende oder Mitte der 80er so ein bisschen in sich zusammenbrechen. Die Gründe für den Crash in den 80ern waren andere als die Gründe, die es, wenn es einen Crash gibt, als die, die es dann sein werden. Aber die Frage ist, was kommt dann dabei raus? Das Schöne ist, an diesem Crash, wenn der kommt, da profitieren wir Konsumierende. Wir profitieren von diesem Crash. Bis dahin müssen wir aber eine ziemlich lange Durststrecke hinter uns bringen, was ja einfach gute, kreative, ansprechende, tolle, neue Spiele, die uns fesseln, angeht, weil, und da möchte ich nochmal kurz Julian Gollop zitieren, quasi der Vater von XCOM, also nicht dem neuen, sondern quasi dem alten XCOM, der ja vorgeworfen hat, dass die großen Firmen Spiele am Fließband mehr oder weniger, also Development by Force, einfach Leute und Geld draufschmeißen, dann werden Dinge entstehen, so entstehen viele, viele Spiele momentan. Und das ist einfach auch ein Zyklus, der sich, glaube ich, auf Dauer nicht selbst erhalten kann.
Nee, stimme ich auch absolut zu. Aber ich meine, damit es nicht zu negativ klingt, genau das, was du aber auch sagst, ist, das Schöne ist, auch wenn es bittersüß ist, ein bittersüßer Sieg für uns als Konsumenten, dass wir spätestens gewinnen, wenn dieser Crash kommt. Denn dann sind sie darauf angewiesen, tatsächlich, dann ist nicht mehr so viel Geld da und dann sind sie darauf angewiesen, dann sind sie auf Ideen angewiesen, weil diese Gleichförmigkeit sich ja selbst zugrunde gerichtet hat. Ach, ich konnte endlich mal zugrunde in einem Podcast benutzen. Passiert auch nicht alle Tage. Also von daher, entweder kriegen sie die Kurve, gut für uns, oder sie kriegen die Kurve nicht und müssen sich revolutionieren, gut für uns.
Deswegen an dieser Stelle sei interessierten Spielerinnen und Spielern die Seite Superlevel empfohlen. Ist eine deutsche Seite, die sich hauptsächlich um Indie-Spiele kümmert. Da kann man sich, glaube ich, ganz viele Inspirationen holen, wenn man abseits ausgetretener Pfade Innovation schauen möchte. Übrigens schön, wie wir jetzt quasi wirklich bildlich wieder den Rückweg gefunden haben zur Einleitung, wo ich ja gesagt habe, dass wir blind auf dem Pfad weitergehen, den wir mit mehr Spieler eingeschlagen haben. Insofern Lobpreisung für uns und ich hoffe, ihr hattet Spaß oder fandet zumindest die heutige Folge interessant. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir lassen euch jetzt in Ruhe. Macht, was ihr wollt. Habt Spaß dabei. Auf Wiederhören.
Tschüss.